Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Die ersten 10 Kapitel aus dem 3. Buch Mose liegen hinter uns. In denen ging es im Wesentlichen um verschiedene Opferarten und um den Priesterdienst an der Stiftshütte. Mit Kapitel 11 betreten wir nun thematisch gesehen Neuland. Denn die gesamte Blickrichtung des 3. Mosebuches scheint sich hier zu ändern. Weg von den Priestern hin zum Volk. Weg von den Opfergaben, die für Gott bestimmt sind, hin zu dem, was bei den Israeliten auf dem Teller landet. Weg vom Gottesdienst hin zum Alltagsleben. Und dennoch bekommt man als Bibelleser nicht den Eindruck, als ob Kapitel 11 ein Ernährungsratgeber sei, der eigentlich besser im Anhang der Bibel seinen Platz finden sollte. Sondern Heiliges und Weltliches gehören offenbar zusammen, wie die zwei Seiten einer Medaille. Andererseits ist der Gedanke, dass sich Gott dafür interessieren könnte, was jemand isst, für viele Menschen von heute dann doch wieder ziemlich ungewohnt. Über 10 Kapitel hinweg drehte sich im 3. Buch Mose fast alles darum, wie die Israeliten respektvoll ihrem Gott die Ehre erweisen sollten. Genau wurde beschrieben, wie an der Stiftshütte Opfergaben dargebracht und wie die Priester das Volk vor Gott vertreten sollten. Mit Kapitel 11 betreten wir nun gewissermaßen den Alltag der Israeliten. Denn in diesem Kapitel geht es um ihren Umgang mit Tieren. An erster Stelle sind hier natürlich die Nutztiere der Israeliten zu nennen. Schafe, Ziegen und Rinder spielten für sie eine große Rolle. Egal, ob sie sesshaft waren, in Kanaan oder in Ägypten, oder ob sie sich auf ihrer Wüstenwanderung befanden, ihre Viehherden hatten sie immer dabei. Kein Wunder, denn Milch und Fleisch waren wichtig für die Ernährung und Wolle, Felle und Leder wurden zur Herstellung von Kleidung und von Zelten benötigt. Aber auch beim Leben in der freien Natur kamen die Menschen mit den unterschiedlichsten Tieren in Kontakt. Mit Tieren, die man erst aufwendig jagen musste, wenn man ihrer habhaft werden wollte. Mit Tieren, die für Menschen gefährlich werden konnten, und mit Tieren, die man fast wie Früchte einfach einsammeln konnte. Dass der alltägliche Umgang mit Tieren in einem besonderen Kapitel des 3. Mosebuches thematisiert wird, mag manch einen von uns dennoch wundern. Denn wir neigen doch eher dazu, Geistliches und Weltliches fein säuberlich voneinander zu trennen. So jedenfalls meine Erfahrung. Das kann mitunter sogar so weit gehen, dass wir übles Geschwätz in zwei Kategorien aufteilen. Außerhalb der Gemeinde wird es als Klatsch und Tratsch bezeichnet, während man innerhalb der Gemeinde davon spricht, dass man aktuelle Gebetsanliegen austauschen möchte. Bitte nicht falsch verstehen, ich habe nichts gegen den Austausch von Gebetsanliegen. Nur diese absolute Trennung von Geistlichem und Weltlichem, mit der es beim näheren Hinsehen dann oftmals doch nicht so weit her ist, nun, ich halte diese künstliche Trennung für falsch. Denn in Wirklichkeit sollte doch alles, was ich tue, zur Ehre Gottes geschehen. Jemand hat einmal gesagt, ich möchte so leben, dass Gott mir jederzeit dabei zusehen kann. Und das gilt eben auch fürs Essen, womit wir wieder beim 3. Buch Mose Kapitel 11 angelangt wären. Dort geht es um eine Art Speiseplan, an den sich die Israeliten halten sollten. Genauer gesagt, es geht darum, welche Tiere sie für ihre Ernährung verwenden und von welchen Tieren sie lieber die Finger lassen sollen. Bevor wir in diesem Zusammenhang an Diätvorschriften, an Verzicht und an Verbote denken, möchte ich diesen Sachverhalt zunächst einmal ganz positiv ausdrücken. Gott, der Schöpfer und Herr über das ganze Universum, interessiert sich dafür, wovon sich die Israeliten ernähren. Und mit Blick auf die darauffolgenden Kapitel 12 bis 22 kann man es noch ein bisschen umfassender ausdrücken. Gott interessiert sich grundsätzlich dafür, wie seine Leute leben. Er macht keinen Bogen um die Niederungen des Alltags, sondern möchte gerade auch im Alltag der Gott seines Volkes sein. Der britische Pastor und Evangelist Campbell Morgan wurde einmal von einer Dame gefragt, ob wir Gott denn auch um die kleinen Dinge in unserem Leben bitten dürfen. Zu ihrer Überraschung fragte er zurück: »Gnädige Frau, können Sie mir irgendetwas in Ihrem Leben nennen, was für Gott zu groß wäre?« »Natürlich nicht«, lautete die Antwort. »Für Gott sind alle Probleme nur kleine Probleme.« Tja, und genau deshalb müssen wir unsere Probleme nicht in groß und klein vorsortieren, wenn wir damit zu Gott kommen. Nichts ist so groß oder so klein, dass es seiner Aufmerksamkeit und seiner Fürsorge entwischen könnte. Für uns stellt sich allerdings die Frage, was wir mit gewissen Ernährungsregeln, wie sie uns im dritten Buch Mose Kapitel 11 begegnen werden, heute noch anfangen können. Gleich beim ersten Durchlesen des Bibeltextes merkt man, hier sind in allererster Linie die Israeliten angesprochen, die vor rund 3.500 Jahren durch die Wüste zogen und dabei mit Sicherheit an keinem Fastfood-Restaurant vorbeikamen. Nun, meistens versuchen Christen, ich selbst eingeschlossen, solche Bibeltexte geistlich zu deuten, was in aller Regel auch richtig ist. Im Neuen Testament gibt es einige Bibelstellen, die ausdrücklich dazu ermutigen, die Geschehnisse aus dem Alten Testament im Licht des Neuen Testaments zu betrachten und zu deuten. Doch gerade in dem vor uns liegenden Bibeltext sollten wir die vielen ganz praktischen Empfehlungen auch als solche ernst nehmen. Gott hat den Israeliten verboten, bestimmte Tiere als Nahrung zu sich zu nehmen, so dass man davon ausgehen kann, dass auch gesundheitliche Gründe dafür eine Rolle spielten. Solche verbotenen Tiere wurden als unrein bezeichnet, während Tiere, die Gott als Nahrungsmittel freigab, als rein angesehen wurden. Die Unterscheidung zwischen unreinen und reinen Tieren war kein Aberglaube, und es war ganz sicher auch mehr als nur ein religiöser Brauch. Meines Erachtens hat sich im Laufe der Geschichte mehrmals gezeigt, dass Gott mit seiner Einteilung in reine und unreine Tiere goldrichtig gelegen hat. In manchen Fällen jedoch, das gebe ich gerne zu, können wir bis heute nur Mutmaßungen darüber anstellen, warum Gott so und nicht anders entschieden hat. Wie es auch sei, ich bin überzeugt davon, dass Gott grundsätzlich zum Wohl seines Volkes gehandelt hat, als er bestimmte Tiere als rein und andere als unrein bezeichnete. Viele Tiere, die er als unrein eingestuft hat, ernähren sich nämlich von Aas und können ansteckende Krankheiten übertragen. Von einigen weiß man auch, dass sie häufig von Parasiten befallen sind, die auf den Menschen übergehen können. Einige Krankheitsursachen sind erst in den letzten 100 bis 200 Jahren entdeckt worden. Von Trichinen zum Beispiel, winzigen Fadenwürmern, die durch Schweinefleisch auf den Menschen übertragen werden können, oder von Diphtherie bei Truthähnen, hat Mose bestimmt noch nichts gewusst. Aber Gott kannte die Gefahren, die von manchen Tieren ausgehen, und hat deshalb eine Unterscheidung zwischen rein und unrein getroffen. Einige Wissenschaftler und Theologen des 19. Jahrhunderts waren äußerst beeindruckt, als immer mehr Fakten ans Tageslicht kamen, die auf einen möglichen Zusammenhang hindeuteten zwischen gesundheitlichen Aspekten und den Speisevorschriften des Alten Testaments. 1885 äußerte sich der französische Arzt Noël de Missy zu diesem Thema. Er war Mitglied der Pariser Akademie für Medizin und kam zu der Feststellung: Der Gedanke an Parasiten und an Infektionskrankheiten, der in der modernen Krankheitsforschung einen solch hohen Stellenwert erreicht hat, scheint bereits Mose sehr beschäftigt und all seine Hygieneregeln dominiert zu haben. Er schloss vom hebräischen Speiseplan jene Tiere aus, die besonders stark zum Parasitenbefall neigten. Und da die Keime und Sporen von Infektionskrankheiten im Blut zirkulieren, ordnete er an, dass die Tiere ausgeblutet sein müssen, bevor sie als Speise dienten. Nun, man merkt diesem Zitat an, dass es zwar nicht mehr dem neuesten Stand der Wissenschaft entspricht. Von Sporen im Blut habe ich jedenfalls noch nie etwas gehört. Aber die Grundaussage scheint mir immer noch richtig zu sein. Interessant ist nebenbei bemerkt die Tatsache, dass sich Noël de Missy offenbar davor scheute, Gott als Urheber allen Wissens zu benennen. Er redet lieber von Mose und seinen Hygieneregeln. Aber vielleicht sollten die anderen Wissenschaftler auch selbst zu der Schlussfolgerung kommen, dass zu damaliger Zeit allein Gott über solches Wissen verfügen konnte. Der Theologe Samuel Henry Kellogg sah sogar gewisse Zusammenhänge zwischen den alttestamentlichen Speisevorschriften und dem Aufkommen der Pest im Mittelalter. Er schrieb, selbst als die Pest in Europa wütete, blieben so viele Juden vor der Ansteckung verschont, dass eine allgemeine Wut gegen sie entbrannte und sie beschuldigt wurden, das schreckliche Sterben ihrer heidnischen Nachbarn durch Vergiften der Brunnen und Quellen verursacht zu haben. Kellogg war also der Auffassung, dass die Beachtung der Speisevorschriften aus dem Alten Testament viele Juden davor bewahrt hat, an der grassierenden Pest zu erkranken. Der US-amerikanische Historiker James Kendall Hosmer schrieb Folgendes: Durch die gesamte Geschichte Israels hindurch waren die jüdischen Speisevorschriften ein Beleg dafür, wie klug die Verfasser des alttestamentlichen Gesetzes waren. In solchen Zeiten sind wesentlich weniger Juden erkrankt. Ihr allgemeiner Gesundheitszustand war zu allen Zeiten besser und ihre Lebenserwartung höher als bei anderen Bevölkerungsgruppen. Bis heute schätzen Lebensversicherungen die Lebenserwartung eines Juden deutlich höher ein als die eines anderen Menschen. So der Historiker James Kendall Hosmer. Und der deutsche Pfarrer und Kirchenhistoriker Peter Wilhelm Behrens bestätigte, in Preußen beträgt die Lebenserwartung eines jüdischen Menschen durchschnittlich 5 Jahre mehr als die der Gesamtbevölkerung. Soweit einige Stimmen von Gelehrten des 19. Jahrhunderts. Ich nehme an, dass die Fortschritte in der Medizin damals dazu führten, dass sich relativ viele Forscher mit diesem Thema beschäftigten. Möglicherweise waren die Unterschiede zwischen den jüdischen und der nichtjüdischen Bevölkerung später auch nicht mehr so auffällig, weil sich viele Juden nicht mehr so streng an die alttestamentlichen Speisegesetze hielten. Wie es auch sei, Christen heutzutage haben manchmal den Eindruck, dass der jüdische Glaube in mancherlei Hinsicht von sehr vielen Äußerlichkeiten bestimmt sei. Die Beachtung von Speisevorschriften zum Beispiel wird als zu gesetzlich empfunden. Umgekehrt könnte man jedoch Christen vorwerfen, immer nur auf das Geistliche Wert zu legen und dabei die praktische Umsetzung im Alltag zu vernachlässigen. So kennen zwar viele Christen die Bibelstelle aus dem 1. Korintherbrief, in der Paulus den menschlichen Leib als Tempel des Heiligen Geistes bezeichnet. Was dieser Leib jedoch zu essen bekommt und wie man ihn ansonsten gesund erhält, das scheint für viele Menschen mit dem christlichen Glauben absolut nichts zu tun zu haben. Aber warum eigentlich nicht? Ich glaube, in dieser Hinsicht können uns die Speisevorschriften im 3. Buch Mose wirklich eine Lektion erteilen. Nur weil etwas leiblich ist, bedeutet das noch lange nicht, dass es nicht auch eine geistliche Bedeutung haben kann. Dennoch sage ich ganz deutlich, was das Essen oder Meiden ganz bestimmter Nahrungsmittel betrifft, so haben Christen die freie Auswahl. Vielleicht erinnern Sie sich noch an eine bestimmte Begebenheit aus dem Markus-Evangelium, das wir uns vor dem 3. Buch Mose in dieser Sendereihe genauer angeschaut haben. In Kapitel 7 des Markus-Evangeliums wird berichtet, dass sich Pharisäer und Schriftgelehrte über die ungewaschenen Hände der Jünger aufregten. Jesus nahm sie in Schutz und wurde dann in seinen Ausführungen sehr deutlich. Unter anderem sagte er, »Merkt ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht unrein machen kann? Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und kommt heraus in die Grube.« Und der nächste Satz im Markus-Evangelium lautet, Damit erklärte er alle Speisen für rein. Insbesondere der Apostel Paulus setzt sich später immer wieder mit den Speisevorschriften des Alten Testaments auseinander, und er betont, dass sie für Christen keine Gültigkeit mehr haben. Ja, wenn jemand meint, durch die Beachtung dieser Vorschriften in den Himmel kommen zu können oder wenigstens ein besserer Christ zu werden, so ist das im Grunde Aberglaube. Andererseits appelliert Paulus in einem ganz bestimmten Fall dafür, auf diejenigen Rücksicht zu nehmen, die noch so tief in alten Traditionen verwurzelt sind, dass sie von gewissen Regeln einfach nicht loskommen. In diesem speziellen Fall geht es um sogenanntes Götzenopferfleisch. Damit ist Fleisch gemeint, das von Opfertieren heidnischer Kulte stammt und zum Beispiel auf dem Markt angeboten wurde. Paulus betont, dass man dieses Fleisch ruhig essen dürfe. Aber wenn manche Mitchristen das als problematisch empfinden, sollte man darauf lieber verzichten. Diese rücksichtsvolle Geste war sicher sinnvoll in jener Zeit, als die ersten christlichen Gemeinden gerade erst entstanden waren. Ansonsten aber betont Paulus die Tatsache, dass Christen keine Speisevorschriften beachten müssen. Hier eine kleine Auswahl an Bibeltexten zu diesem Thema. Im Römerbrief Kapitel 14 schreibt Paulus: Ich weiß und bin gewiss in dem Herrn Jesus, dass nichts unrein ist an sich selbst, nur für den, der es für unrein hält, ist es unrein. Nun folgen drei Verse aus dem ersten Korintherbrief. In Kapitel 8 heißt es: Speise wird uns nicht vor Gottes Gericht bringen. Essen wir nicht, so werden wir darum nicht weniger gelten. Essen wir, so werden wir darum nicht besser sein. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 6, schreibt Paulus: Die Speise dem Bauch und der Bauch der Speise. Aber Gott wird das eine wie das andere zunichte machen. Und schließlich noch ein Vers aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 10. Dort heißt es: Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Diesen letzten Vers könnte man sicher noch um viele andere Tätigkeiten ergänzen, die an sich genommen den Glauben weder fördern, ihm aber auch nicht abträglich sind. Doch mit der richtigen Herzenseinstellung Gott gegenüber geschieht diese Sache dann eben doch zur Ehre Gottes. An dieser Stelle möchte ich mich nun endlich wieder dem Bibeltext im dritten Buch Mose zuwenden. Von Kapitel 11 war schon viel die Rede, von der Einteilung in reine und unreine Tiere und von weitergehenden Speisevorschriften. Das 11. Kapitel steht aber nur am Anfang einer ganzen Reihe von Kapiteln, die als Richtschnur für das Alltagsleben der Israeliten zu verstehen sind. Dieser große Abschnitt innerhalb des dritten Buches Mose umfasst die Kapitel 11 bis 22. Den ersten Versen von Kapitel 11 möchte ich mich jetzt noch zuwenden. Da geht es also zunächst um reine und unreine Tiere. Zuerst um Tiere an Land, dann um Tiere im Wasser, um Tiere in der Luft und schließlich um Kriechtiere und Insekten. Ich lese die Verse 1 und 2. Und der Herr redete mit Mose und Aaron und sprach zu ihnen: Redet mit den Israeliten und sprecht: Dies sind die Tiere, die ihr essen dürft unter allen Tieren auf dem Lande. Noch bevor hier bestimmte Kategorien von Tieren genannt werden, möchte ich an dieser Stelle bereits innehalten. So wie Gott bereits bei der Erschaffung der Welt eine strenge Trennungslinie gezogen hat zwischen Licht und Finsternis, zwischen Tag und Nacht und später auch zwischen Recht und Unrecht, so unterscheidet er eindeutig zwischen rein und unrein. Ein bisschen rein oder fast unrein gibt es nicht. Ja, ich habe den Eindruck, dass Gott das Unterscheidungsvermögen des Menschen so schärfen will, dass der Mensch ein sicheres Gespür bekommt für die von Gott gesetzten Grenzen. Der Mensch soll das Gute lieben und das Böse verabscheuen. Doch irgendwie genießt der Mensch von Natur aus das Leben in der moralischen Grauzone. Mein Eindruck ist, je mehr Freiheit ein Mensch äußerlich zugebilligt bekommt, zum Beispiel von der Gesellschaft, in der er lebt, desto größer ist die Versuchung, die Grenzen zwischen Gut und Böse, zwischen Rein und Unrein zu verwischen. Wenn niemand mehr Wert legt auf moralische Maßstäbe, dann scheint bald alles möglich und gleichrechtig zu sein. Genau deshalb ecken Christen manchmal an mit ihren Wertvorstellungen. Sie wissen, dass Gott es ist, der die Regeln macht. Richtig ist das, was Gott für richtig erklärt hat. Und warum ist das so? Weil er der Schöpfer des Universums ist. Er hat unsere Welt und auch den Menschen geschaffen. Wie könnte es da bessere Regeln geben als die, die er für die Welt und für uns Menschen aufgestellt hat? Gott kümmert sich auch um das tägliche Leben des Menschen, und nichts ist im Grunde alltäglicher als das Essen. Gott erklärt bestimmte Dinge für rein und andere für unrein. Der Mensch soll daran erinnert werden, dass er in einer Welt lebt, in der überall die Sünde lauert. Denn der Mensch lebt längst nicht mehr im Paradies, sondern in einer Welt, die sich gegen Gott gewandt hat. Und nun muss der Mensch wieder lernen, das Gute zu erkennen und das Böse zu meiden. Ich denke, die Reinheitsgesetze im Alten Testament haben also durchaus einen geistlichen Hintergrund. Aber gerade im Hinblick auf die reinen und unreinen Tiere geht es eben auch um gesundheitliche Aspekte. Ich jedenfalls gehe davon aus, dass Tiere, die Gott für rein erklärt hat, einer gesunden Ernährung des Menschen zuträglich waren. Zurück zum Bibeltext im dritten Buch Mose, Kapitel 11. In Vers 3 wird nun die erste Kategorie von Tieren genannt, die aus Gottes Sicht für den menschlichen Verzehr geeignet ist. Gott spricht zu Mose und Aaron: Alles, was gespaltene Klauen hat, ganz durchgespalten und wiederkäut unter den Tieren, das dürft ihr essen. Das sind also die Merkmale, anhand derer die Israeliten entscheiden sollten, ob ein Tier, das auf dem Land lebt, als Fleischlieferant geeignet war. Die genannten Merkmale werden im fünften Buch Mose, Kapitel 14, wiederholt, und es werden passend dazu die folgenden Tiere aufgezählt: Das Rind, das Schaf, die Ziege, der Hirsch, das Reh, der Dammhirsch, der Steinbock, die Gämse, der Auerochse und die Antilope. Im dritten Buch Mose werden abgesehen von den Grundmerkmalen einige Beispiele für unreine Tiere genannt. Im fünften Buch Mose stehen dagegen nicht diese Merkmale im Vordergrund, sondern eine Auflistung der reinen Tiere. Wie gesagt, ich persönlich glaube, dass die Unterteilung in rein und unrein ausschließlich nach gesundheitlichen Gesichtspunkten vorgenommen wurde, dass Gott also um das Wohl seines Volkes besorgt war. Bei manchen Heidenvölkern dagegen wären ganz andere Kriterien ausschlaggebend gewesen. Die Perser zum Beispiel schrieben die Erschaffung bestimmter Tiere einer guten Gottheit zu, während andere Tiere als Geschöpfe eines bösen Gottes galten. Für die Israeliten jedoch war klar, Gott hat sowohl die einen als auch die anderen Tiere erschaffen. Die Unterscheidung zwischen rein und unrein hat auch nichts mit den tatsächlichen oder zugeschriebenen Eigenschaften der Tiere zu tun. Sie wissen schon, der Wolf gilt als gewalttätig, die Hyäne als hinterlistig und so weiter. Wenn es danach gegangen wäre, hätte zum Beispiel der mutige Löwe als rein gelten müssen. Nicht nur, weil er für mutig gehalten wurde, sondern weil er später ein Sinnbild war für den israelitischen Stamm Juda. Und sogar für Jesus Christus, der ja aus dem Stamm Juda kommt. In Offenbarung 5, Vers 5 wird Jesus Christus der Löwe aus dem Stamm Juda genannt. Im Gegensatz zu manchen heidnischen Religionen gibt es in der Bibel auch keinen Hinweis darauf, dass die Israeliten glaubten, die besonderen Eigenschaften eines Tieres würden sich auf denjenigen übertragen, der ein Stück davon isst. Das wäre genauso Aberglaube wie die Behauptung, dass der Mensch dadurch zu einem gewaltbereiten Wesen geworden sei, weil er irgendwann angefangen habe, Tiere zu töten, um sie zu verspeisen. Das scheint mir allein schon dem äußeren Anschein nach Unsinn zu sein. Schließlich gibt es auf der Welt nicht nur friedliche, sondern auch gewalttätige Vegetarier, so wie es auch friedliche und gewalttätige Fleischesser gibt. Für die Israeliten war die Unterscheidung zwischen reinen und unreinen Tieren auf jeden Fall aber eine Möglichkeit, sich von anderen Völkern mit fremden Göttern zu distanzieren. Ich könnte mir gut vorstellen, dass den Israeliten die Einteilung in rein und unrein so sehr in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass es allein wegen der unterschiedlichen Essgewohnheiten gewisse Vorbehalte im Kontakt mit anderen Völkern gab. Ich selbst würde mich zum Beispiel nur ungern in einem asiatischen Land zum Mittagessen einladen lassen, wenn ich weiß, dass dort auch regelmäßig Insekten verzehrt werden. So ähnlich könnten es die Israeliten empfunden haben, wenn bei einem Gastgeber ein unreines Tier fürs Essen zubereitet wurde. Übrigens spielt die koschere Ernährung, bei der auch noch einige andere Vorschriften einzuhalten sind, für viele Juden auch heute noch eine große Rolle. Für sie bedeutet, koscher zu essen, sich eindeutig zu Gott zu bekennen. Und sofern sie mitten unter andersgläubigen Menschen leben, bedeutet es auch, sich immer wieder ganz bewusst nach den Regeln zu richten, die von alters her überliefert wurden. Reine und unreine Tiere. Tiere, die zum Verzehr durch den Menschen geeignet sind, und Tiere, die es anscheinend sind, von denen Gott aber sagt, lasst bitte die Finger davon. In der nächsten Sendung aus der Reihe durch die Bibel möchte ich darauf noch näher eingehen. Ich hoffe, Sie schalten dann auch wieder ein. Bis dahin, Gottes Segen mit Ihnen.